Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Hier begrüßt Sie erstmal ganz herzlich Monika van Bebber. Wir senden unseren Wortwechsel in dieser Woche hier von der Buchmesse in Leipzig. Und deswegen haben wir, passend zur Buchmesse, drei Autoren, eine Autorin, zwei Autoren eingeladen. Und zwar zum Thema Rechtspopulismus. Zwei Monate vor der Europawahl, ein wichtiges Thema. Und jetzt noch dazu ein ganz aktuelles Thema, wo Viktor Orbáns Partei Fidesz suspendiert worden ist. Herausforderungen von rechts außen, was macht den Populismus attraktiv? So heißt unser Thema heute. In unserer Runde begrüße ich dazu Dr. Christina Morina. Sie ist Historikerin und Co-Autorin des Buches Zur rechten Zeit, wieder die Rückkehr des Nationalismus. Professor Andreas Rödder sitzt zu meiner Linken, ebenfalls Historiker, und er hat eine Art Manifest geschrieben für einen modernen Konservatismus ohne Populismus. Konservativ 21.0 heißt dieses Buch. Und Robert Miesig ist bei uns, Journalist aus Österreich, der das Regieren von ÖVP und FPÖ in Österreich in seinem Buch Herrschaft der Niedertracht beschreibt. Herr Miesig, lassen wir uns anfangen bei Viktor Orbán. Sie beschreiben ihn in Ihrem Buch als Wortführer des autoritären Nationalismus in Europa. Was ist sein Ziel Ihrer Meinung nach?
Naja, wenn man Viktor Orbán beim Wort nimmt und viele seiner Reden sich ansieht, dann ist sein Ziel ein ethnisch homogenes Ungarn, das sich auf die Werte des Christentums und auf sehr traditionelle Werte stützt. Ja. Und dieses ethnisch homogene Ungarn wird natürlich bedroht durch Zuwanderung, aber auch durch Liberalisierung, durch dieses Laissez-faire des westlichen Liberalismus in lebenskultureller Hinsicht und wird deswegen auch von außen bedroht. Ja. Das heißt, das ist ja das Interessante auch, dass jemand wie Viktor Orbán, weil Sie jetzt nach den Europawahlen gefragt haben, diese Europawahlen auch tatsächlich immer oder seine Wahlkämpfe gegen imaginierte äußere Feinde schlägt. Und das sind in diesem Fall gewissermaßen die Europäische Union oder der Rest der Europäischen Union oder dieses, was er nennen würde, den Mainstream der Europäischen Union, wozu auch die Konservativen gehören.
Ja, zur Europawahl kommen wir ganz sofort. Christina Morina, Sie nennen in Ihrem Buch ja auch charakteristische Eigenschaften von nationalistisch-populistischer Politik. Da haben Sie dieses ethnisch Homogene auch genannt oder das Verächtlichmachen des parlamentarischen Systems als Dinge, an denen man Populisten erkennt. Das Orbán ein gutes Beispiel?
Nun ja, der Rechtspopulismus hat viele Ausformungen und er kennt viele, viele Organisationsformen und auch Inhalte. Das macht ihn ja zum Teil auch so anziehend, dass er zum Teil auch recht widersprüchliche, national besondere Merkmale miteinander verbinden kann. Und Orbán ist sicher einer der mächtigsten und gefährlichsten Vertreter zurzeit in Europa. Er verweist aber darauf, dass es eben insgesamt einen europäischen und weltweiten Trend gibt, dass Ideen wie eine homogene, ethnisch homogene Abstammungsgemeinschaft, eine Nation, die sich auf eine gemeinsame Geschichte, eine mythische Geschichte beruht, in Deutschland insbesondere die Sehnsucht auch einer normalen Nation, Nationalgeschichte, dass das etwas ist, was weltweit Zustimmung gewinnt und dass wir alle darüber nachdenken müssen, woher das kommt und wie man dem eventuell auch Einhalt gebieten kann.
Einhalt gebieten. Die EVP hat jetzt beschlossen, die Fidesz-Partei zu suspendieren, wie es heißt, also aus der Parteiengruppe auf unbestimmte Zeit erstmal auszuschließen. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Entscheidung?
Es ist eine Gratwanderung, die die EVP beschreiten muss. Auf der einen Seite ist es natürlich schon richtig, von Seiten der Europäischen Union, von Seiten der demokratischen Parteien aus die Grenze festzulegen, die im politischen Meinungsstreit auch nicht überschritten werden kann. Das sind Fragen insbesondere des Rechtsstaats, das heißt der Gerichte, der Meinungsfreiheit und der Medienvielfalt. Auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, dass man die Tendenz zur Isolierung von populistischen Gruppen, zu ihrer Ausschließung aus der politischen Diskussion nicht so weit verstärkt, dass diese Gruppen immer weiter sich selbst als Opfer stilisieren können, dass sie auch marginalisiert werden und wir immer größere Teile aus der demokratischen Öffentlichkeit herausdrängen und somit an den Rändern ein Potenzial noch vermehren, das letztendlich die Demokratie dann erst recht unter Druck setzt.
Das ist ja das Hauptargument Ihres Buches, in dem Sie sagen, an den Rändern findet die Diskussion statt, nicht mehr in der Mitte und da müssen wir sie wieder hinholen. Ist denn nicht dieser Ausschluss, Robert Miesig, am Ende vielleicht für die EVP ein Problem, wenn dann Stimmen fehlen?
das ist ein arithmetisch-machtpolitisches, wenn man es so nennen mag. Ja, und deswegen hat die ÖVP ja auch sehr, sehr lange gezögert. Also das ist einer der wesentlichen Gründe, weil am Ende stellt sich die Frage, wer ist die stärkste Fraktion im Europaparlament, und da will jeder natürlich so viele Stimmen aus den verschiedensten Ländern haben. Und wenn die ÖVP jetzt Orban und seine Fidesz-Partei ausschließt, na, dann wären diese Stimmen bei Abstimmungen im Europaparlament weg. Das sind natürlich Fragen, die sich viele oder alle politischen Gemeinschaften innerhalb der Europäischen Union stellen. Da brauchen wir dann beispielsweise auch nur an die Sozialdemokraten denken, die genauso ein Problemkind in ihren Reihen haben, nämlich die rumänische Sozialdemokratie. Und jeder denkt sich dann, eigentlich sind die ein bisschen peinlich für uns, aber gleichzeitig wollen wir ihre Stimmen haben. Und das ist auch ein Teil dieser Gratwanderung, die diese Parteien hinlegen.
Also die AfD, der Vorsitzende Meuthen hat ja schon gesagt, Orban, das sei ein natürlicher Verbündeter der AfD und er wolle da eine Gemeinsamkeit herstellen. Das ist ein erklärtes Ziel für diese Europawahlen. In Europa auch an die Macht zu kommen, ist die Gefahr damit nicht größer geworden?
Also wir wehren uns mit unserem Buch gegen einen alarmistischen Blick darauf. Ich glaube, diese behauptete Vernetzung ist real oft gar nicht so stark und intensiv, wie sie behauptet wird. Da ist auch viel Popanz dabei. Steve Bannon ist einer, der verkündet, er führt eine globale rechtspopulistische Bewegung an. Und wenn man sich das genauer anschaut, scheitert er doch oft auch an den rechtsstaatlichen Grenzen, zum Beispiel Parteien in anderen Ländern zu unterstützen mit Geldern. Nichtsdestotrotz ist sozusagen überall auf der Welt die repräsentative Demokratie unter Druck. Und wir plädieren für einen längeratmigen historischen Blick, der eben zeigt, dass es zur Demokratie dazugehört, dass sie herausgefordert wird, auch in Deutschland, dass sie in beiden Deutschlands auf unterschiedliche Art und Weise auch immer von rechts mit herausgefordert war. Das ist eine komplexe, recht unterschiedliche Geschichte, die man aber, wenn man sie sich genauer anschaut, gerade dann in die 90er Jahre hinein mit der Zäsur der Wiedervereinigung auch neu sehen muss. Und da zeigt sich, dass mit anhaltenden rassistischen, ausländerfeindlichen, nationalistischen, chauvinistischen Gedanken Ost und West eben jetzt auf der rechten Seite mehr oder weniger zusammenwächst, so wie wir es eigentlich uns nicht vorgestellt haben und die innere Einheit ja eigentlich in der Mitte sozusagen der Demokratie stattfinden sollte. Aber da sind Allianzen möglich geworden und Symbiosen nach 89, die wir erst in den Blick bekommen, wenn wir uns ein bisschen längerfristig mit der Vorgeschichte beschäftigen, des heutigen.
Ja, dann kommen wir da gleich zu. Alarmismus, Herr Reuter, würden Sie auch sagen, ist Alarmismus alles nicht so dramatisch?
Nun, es ist schon richtig, dass man die Probleme ernst nimmt, aber ich kann Frau Morina nur zustimmen, dass so ein kurzatmiger Alarmismus letztendlich nicht sehr hilfreich ist. Historiker droht immer die andere Gefahr zu sagen, es ist nichts Neues unter der Sonne und das haben wir alles schon erlebt. Und in Köln würde man sagen, das hätten auch immer Jotirjange. Aber es ist eben nicht immer gut gegangen. Insofern bin ich schon ganz dafür, dass man auf der einen Seite die Probleme ernst nimmt und ernsthaft adressiert, ohne auf der anderen Seite in so einen kurzfristigen Alarmismus zu verfallen.
Herr
Miesi,
denn Sie schreiben ja in Ihrem Buch zum Beispiel, dass Orban in Europa die Macht übernehmen will. Das formulieren Sie ja schon sehr deutlich so.
Naja, gut, in Europa die Macht, da stellt sich die Frage, was überhaupt die Macht in Europa ist. Natürlich, wenn du sozusagen, bisher waren rechtspopulistische und rechtsradikale politische Strömungen so, dass sie eigentlich antieuropäisch waren, in dem Sinne, dass sie Sand im Getriebe der Europäischen Union sein wollten, weil sie sich auch gar nicht vorstellen konnten, dass sie irgendwann mal so etwas wie eine bestimmende Mehrheit für die Europäische Union zusammenkriegen können. Plötzlich können sie sich das vorstellen. Sie regieren in Italien, sie sind praktisch unangefochten in Ungarn, sie regieren in Österreich und sie sind anderswo auch noch stark. Das heißt, plötzlich kommt für sie so auf, na, vielleicht können wir das ja auch mitbestimmen. Aber da stellt sich ja auch die Frage, was halt innerhalb der Europäischen Union Macht ist. Ich will nur sozusagen zu dieser Alarmismusdebatte jetzt hier noch was kurz einwerfen, nämlich, dass das ein bisschen sehr aus deutscher Perspektive gesprochen ist, weil natürlich hier der Rechtspopulismus jetzt mal in Gestalt der AfD, dort mal 12, dort mal 20% hat, also eine Oppositionskraft, die vielleicht entscheidende Fragen aufwirft oder auch problematisch ist, aber sie ist eine Oppositionskraft. Ja? Es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn diese Leute regieren, ja? Weil dann haben sie die Macht, dann spalten sie das Land, dann machen sie etwas, was eigentlich üblicherweise die Aufgabe der Opposition ist. Die Opposition kritisiert die Regierung, aber dann haben wir plötzlich eine Regierung, die die Opposition kritisiert, die die Zivilgesellschaft angreift, die sozusagen dissidente Stimmen und Medien angreift. Und das hat dann eine völlig andere Dimension. Das ist dann wirklich der Einbruch von ja, autoritären Versuchungen in eine Realität und hat nichts mehr mit rechtspopulistischer Oppositionsstrategie zu tun.
Und das ist Thema ja Ihres Buches, in dem Sie beschreiben die Methoden, die in Ihrem Land, in Österreich, jetzt angewendet werden, wie Sie sagen, Methoden der Populisten, der rechtspopulistisch-rechtsradikalen Regierungskoalition, wie Sie sie beschreiben. Was sind die Ziele der Populisten, Herr Röder?
Naja, das kommt zunächst einmal darauf an, was Sie jetzt als die Populisten bezeichnen. Der Begriff Populisten ist ja auch ein Verlegenheitsbegriff für ein sehr heterogenes Phänomen, das uns in Europa begegnet. Was ich wahrnehme, ist, was Populisten tatsächlich unterscheidet von den Kräften innerhalb des demokratischen Spektrums oder einer breiteren demokratischen Mitte. Das ist die Ablehnung von Pluralismus und von Meinungsvielfalt und sich da auch nicht auf die Debatte in der demokratischen Öffentlichkeit einzulassen. Das halte ich ohnehin für die eigentlich zentrale Gefährdung der Demokratie. Hier redet es nicht von den Fällen wie Herr Miesig, wo populistische Regierungen im Amt sind. Aber sei es in Frankreich, sei es in Deutschland, scheint es mir das eigentliche Problem zu sein, dass wir diese populistischen Strömungen haben, die auf der einen Seite die pluralistische Meinungsvielfalt nicht akzeptieren und das eigene sozusagen moralisieren. Wir erleben aber eine ähnliche Bewegung auf der linken Seite, auch eine Moralisierung von Multikulturalismus, Antidiskriminierung, Diversität, dem, was ich die Kultur des Regenbogens nennen würde, was auf der rechten Seite wiederum das Ressentiment hervorruft, Political Correctness zu sein. Aber was wir erleben, ist eine zunehmende Polarisierung dieser Moralisierung und dazwischen findet zu wenig pluralistische, öffentliche Auseinandersetzung über unterschiedliche Positionen statt, bei denen man gegenseitig akzeptiert, dass die Meinung des anderen anders, aber legitim ist.
Frau Morina, Sie nicken. Also wie würden Sie denn Populisten definieren?
Also ich würde noch hinzufügen, dass ein wichtiger Aspekt ist, dass, und das ist auch ein Ausdruck, glaube ich, der Krise der Demokratie insgesamt, dass eben darauf angespielt wird, dass es das Volk an sich gibt und dass das Volk an sich eine Stimme haben kann und dass mit so einer Mischung aus autoritären Führerfantasien und plebiszitären Versprechungen eine andere Art von Demokratie beworben wird. Dass die wunden Punkte unserer bestehenden Demokratie, dass nämlich Bürgerbeteiligung immer besser kann und dass es eine schwierige Frage ist, wie man Bürgern das Gefühl gibt, sie haben jenseits des Wahlrechts eine Stimme und Mitbestimmung. Da in diese Wunde sozusagen schlagen die Populisten rein, sehr viel von rechts, aber eben auch nicht nur von rechts.
Schlagen und da rein, indem sie sagen, wir sind die wirklichen Vertreter
genau,
des Volkes.
Insinuieren, es gibt eine direkte, wir geben euch eine direkte Stimme, wir sprechen für das Volk. Und dass das an sich natürlich eine totalitäre Behauptung ist und auch denn unterstellt, dass es so etwas wie das reine Volk gibt, deren Interessen irgendjemand genau kennen würde, dafür weisen wir auf die Schichte natürlich. Und das sind Illusionen, mit denen da hantiert werden, gefährliche Versprechungen, die gemacht werden, die am Ende eben nicht zu mehr Mitbestimmung und zu besserer Problemlösung, zu der Bewältigung dessen, was eigentlich ansteht, führt, sondern eben zu einer Aufhitzung und zu einer Polarisierung des ohnehin schon sehr kontroversen Streites in der Gesellschaft.
In Österreich kann man ja schon ein bisschen gucken, wohin es führt, nämlich?
Naja, ich würde schon auch noch mal hinzufügen, populistische Sprache, um sie abzugrenzen jetzt von einer autoritär-nationalistischen populistischen Sprache, stellt natürlich immer das Volk gegen die Eliten. Die Eliten verraten das Volk, sie haben sich vom Volk entfernt und so weiter und wir sind die Stimme der normalen Leute gewissermaßen. Da kann ja ein Kern der Wahrheit drinnen stecken. Wenn sich politische, ökonomische oder mediale Eliten so weit abkoppeln, dass normale Leute das Gefühl haben, da bin ich ja gar nicht mehr repräsentiert, dann gibt es einen populistischen Moment und dieser populistische Moment kann von Rechten und von Linken oder von anderen oder von unpolitischen Populisten gibt es ja in dem Sinne auch, genützt werden. Da kann man sagen, das hat seine Vorteile, weil damit wird den bisher nicht zugehörten normalen Leuten eine Stimme gegeben und seine Nachteile, weil es sozusagen die Sprache verroht und vernünftige politische Diskurse zerstört. Etwas ganz anderes ist, wenn sich diese Methodik des Populismus, wenn man so will, mit einem autoritären Nationalismus paart, wo dann plötzlich erstens mal sozusagen die Eliten sind nicht Teil des Volkes, diejenigen, die nicht die Meinung der Rechten haben, also liberale Teile des Volkes sind auch nicht Teil des Volkes, alle Minderheiten sind nicht Teil des Volkes, diejenigen, die nicht in so ein konventionelles Lebensbild hineinpassen, passen, sind nicht Teil des Volkes. Und diese Ausgrenzung aus diesem imaginären Volk wird dann auch noch mit autoritärer, aggressiver Sprache und mit Fake News und mit Aufhetzen und Wir gegen Sie, einen permanenten Schüren des Wir gegen Sies ergänzt. Und dann haben wir wirklich ein viel größeres Problem als bei normalen Populismen, wenn man so will.
Aber wie populär ist denn dann sozusagen dieser Populismus noch in Österreich, wenn irgendwann festgestellt wird, das ist jetzt doch gar nicht das für uns, für das wahre Volk gesprochen wird?
Naja, erstens mal, wenn man lange genug ein Klima schürt, hat man eine Art von Klimakatastrophe, ich würde das auch so nennen, wo natürlich viele, viele Menschen in den Sog dieses Diskurses kommen und auch die Opposition, politische Opposition, aber zivilgesellschaftliche Opposition, so demoralisiert und eingeschüchtert ist, dass sie einen Teil dieser Dinge übernimmt und selbst mit in diese Richtung rutscht. Ja? Und dann braucht man sich nicht wundern, dass das auch populär ist, wenn nur mehr über das geredet wird und über was anderes nicht. Wenn die Migration, die Ausländer und so weiter als das einzige Problem definiert werden und überall darüber geredet wird, braucht man sich nicht darüber wundern, dass die Leute das Gefühl haben, es ist wirklich das größte Problem.
Frau Morina, haben denn die Leute das Gefühl, es ist wirklich das größte Problem oder was würden Sie denken? Wo fühlen sich Menschen am ehesten angesprochen?
Nun ja, wir wissen ja aus Umfragen und Meinungsforschung, das sind dann meine sozialwissenschaftlichen Kollegen, nicht die Historiker, die da gefragt sind, die das analysieren regelmäßig und dass es Konjunkturen von Aufmerksamkeit gibt für bestimmte Probleme, die zu bestimmten Zeiten eben drängender erscheinen und die Leute mehr umtreiben als andere, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber in den letzten Monaten, letzten anderthalb Jahren ist ja auch klar geworden, dass die Frage der Migration und der Einwanderungspolitik nicht mehr unbedingt ganz oben auf der Liste der Sorgen ist, die Leute angeben, wenn sie sagen, wofür sie sich politisch interessieren. Wohnen, die Zukunft von Arbeit, Klimaschutz sind Themen, die dann eher genannt werden. Wird sicher mit regionalen Unterschieden, aber ich würde Ihnen da sehr recht geben. Das sind Spiralen oder Konjunkturen an Aufmerksamkeit und unser Buch ist ein Plädoyer dafür, die Dinge mit etwas mehr Distanz zu sehen und die Aufgeregtheit etwas zu verlieren und eben auch nicht nur auf Umfragen und sozialwissenschaftliche Studien zu schauen, sondern eben auch auf eine Vorgeschichte.
Und Herr Röder, Ihr Buch ist ein Plädoyer dafür, eben wie gesagt, die Diskussion nicht den Rändern, den extremen Rändern zu überlassen, sondern mehr wieder in der Mitte zu diskutieren. Welche Fragen müssten denn vor allem in der Mitte wieder diskutiert werden?
Im Grunde alle zentralen politischen Fragen. Natürlich haben wir zum einen das Migrationsthema, von dem man zwar sagen kann, dass das in Konjunkturen seine Aufmerksamkeit wieder verliert, aber es ist natürlich eine tickende Zeitbombe in Europa und solange man keine vernünftig geregelte europäische oder, wenn es europäisch nicht funktioniert, anderweitig geregelte Asyl- und Migrationspolitik hat, ist das eine Zeitbombe, die immer wieder in die Luft gehen kann. Ist eines der Themen. Aber wir haben natürlich auch all die anderen Themen, die europaweit unter den einzelnen Staaten unbearbeitet auf dem Tisch liegen. Wir haben europapolitisch im Grunde ja keine wirkliche Vorstellung, was mit diesem Europa eigentlich wirklich werden soll. Soziale Fragen stehen uns im Moment auch ins Haus. Ich finde ganz interessant in dem Zusammenhang im Grunde die Beobachtung der Entwicklung in Frankreich, wenn wir auf die Ursprünge der Gelbwesten zurückkommen. Da zeigt sich, wie komplex die Konfliktlagen in Europa sind. Denn man kann ja sagen, dass diese Gelbwesten im Grunde eine Bewegung des Landes, der Ränder und derer, die sich abgehängt und unterprivilegiert fühlen, gegenüber den städtischen Eliten in Paris sind. Und interessanterweise sind das sowohl die neoliberalen Banker als auch die grünen Kommunitaristen, denen aber allen miteinander die Erhöhung von Treibstoffpreisen und ein Tempolimit auf den Landstraßen eigentlich egal ist. Nur daran zeigt sich, dass sich hier möglicherweise eine neue Konfliktlage abzeichnet, die quer liegt zu den klassischen sozialen Konfliktlinien, die wir so erlebt haben und die aber darauf stößt, dass wir im Grunde in vielen Ländern eine Hilflosigkeit in der politischen Debatte erleben. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir mit Timothy Garton-Ash gesprochen, stärker robuste Zivilität praktizieren und dass wir diese Abgrenzung, was die Populisten angeht, so betreiben, dass wir sagen, es gibt eine Grenze des legitimerweise Sagbaren und die wird auch nicht überschritten. Das ist Artikel 1 des Grundgesetzes, das sind natürlich rechtsstaatliche Fragen, das ist die Leugnung des Holocaust, das ist völkisches Denken. Aber ich glaube, es ist völlig klar, dass wir darüber nicht wieder reden müssen. Die Diskussion muss man nicht aufmachen, weil es darüber keine Diskussion gibt. Aber diesseits dieser Grenze würde ich mir wünschen, die Diskussion sehr viel robuster und sehr viel offener zu führen. Denn diese Grenze des politisch Legitimen läuft, wenn ich auf Deutschland gucke, würde ich auch sagen, durch die AfD mitten hindurch. Und da gibt es einen Teil, den wird man politisch nicht adressieren können, aus einer pluralistischen, demokratischen Öffentlichkeit heraus. Aber diesseits dieser Grenze wünschte ich mir, dass die Diskussion sehr viel offensiver und nicht ausschließend geführt wird.
Nun ja, ich stimme im Grunde zu. Ich würde an einer Stelle vielleicht einhaken und sagen, also die Migration ist weder die Mutter aller Probleme, noch sollte man so etwas als Zeitbombe bezeichnen, weil damit ja eine Sprache gepflegt wird, die insinuiert, irgendwie geht das in die Luft und es gibt einen Haufen blutige Körperteile, die herumfliegen und unsere Gesellschaft wird zerstört. Das ist ein Bild, was ziemlich heftig ist, eine Zeitbombe. Es ist ein brisantes globales Thema. Alle, die sich damit ernsthaft beschäftigen, wissen, dass es keine einfachen Antworten gibt. Die wissen auch, dass die wenigsten, die die Antwort haben, sind die Populisten. Sie sind aber andersherum sehr gut darin, zu benennen, was den Leuten Angst macht, was wir alle an Unbehagen, viele von uns wahrscheinlich auch spüren. Und da herrscht eine Verklemmtheit und eine Unfähigkeit bisher oder eine mangelnde. Ich bin auch niemand, der immer auf Politik schimpft, weil es schwierig genug ist. Ich finde, wir müssen eben anders lernen, mehr lernen, besser lernen, über dieses Unbehagen und diese Brisanz auch zu sprechen. Und dann bin ich ganz bei Ihnen. Natürlich ist es legitim zu fragen, wer gehört zu einer Gemeinschaft dazu, wer gehört zu einem Land dazu, wie organisiert man Grenzfragen, wie organisiert man Zuwanderung. Das sind alles Dinge, und da lehrt auch die Geschichte, wenn diese nicht adressiert werden, adäquat, wenn eben verneint wird, dass ein Land ein Einwanderungsland ist, jahrzehntelang, und dann gibt es natürlich nicht mal den Beginn eines Anerkennens der Problemlage, geschweige denn einen Lösungsansatz. Da ist also sozusagen die Mitte gefragt, neu, kreativ, besser mit diesen Problemen umzugehen, anstatt immer nur darauf zu schauen, zu verdammeln, zu dämonisieren und sich zu fürchten, dass die Rechtspopulisten noch mehr Zustimmung bekommen.
In Ihrem Buch ziehen Sie auch diese historische Linie zu diesen verpassten Diskussionen oder, wie Sie eben auch gesagt haben, zu dieser verpassten Chance, Deutschland als Einwanderungsland zu bezeichnen. Würden Sie wirklich so weit gehen zu sagen, wäre das offen so benannt worden, hätten wir heute weniger dieses Problem?
Ein ernstzunehmender Historiker macht so eine Spekulation nicht. Aber historische Einsicht besteht darin, mögliche Alternativen zu durchdenken, eine Perspektivenvielfalt zu erfassen und sozusagen die Offenheit der damaligen Situation in Erinnerung zu rufen. Und es ist faktisch so gewesen, dass die Bundesrepublik Deutschland seit den 50er Jahren sich um Einwanderung beworben hat. Es sind 14 Millionen Gastarbeiter, sogenannte Gastarbeiter, nach Deutschland geholt worden, bis 73 einen Einwanderungsstopp gab. Das in Erinnerung zu rufen und das gegenzuhalten gegen den Diskurs, der eben bis noch weit in die 90er Jahre hinein, das hat sich ja im Grunde erst mit Rot-Grün 98 geändert, dieses Dogma, verweist doch darauf, dass die regierenden Parteien lange Zeit sich einer Tatsache verweigert haben und dass es naheliegen könnte, dass sozusagen das Thema Zuwanderung nicht mobilisierungsfähig gemacht wird. Das ist eh ein schwieriges Thema, aber man macht es eben, wenn man es totschweigt, kampagnenfähig. Und das haben die Rechten immer wieder versucht, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Sie sind damit in den 60er Jahren mal kurz vorm Einzug in den Bundestag gewesen, 1969, die NPD. Und dann haben sie es lange nicht geschafft. Dass sie es 2017 geschafft hat, hat eben dann eigene, globale, aber eben auch deutsch-deutsche Gründe.
Das Thema Einwanderung ist natürlich immer mobilisierungsfähig. Ja? Also die USA definieren sich als Einwanderungsland und trotzdem kann Trump oder die mit ihm verbündeten politischen Kräfte eine sogenannte Invasion der Hispanics aus Lateinamerika zu einem Kampagnenthema machen. Ja? Ich will es nur sozusagen an ein paar Sachen schildern, nämlich in Österreich ist es mittlerweile so, dass jedes politische Thema vergiftet wird mit der Einwanderungsthematik. Ja? Also wenn es um die Frage der Mindestsicherung, ja, Sozialhilfe oder Hartz IV, ähnliche Regelungen geht, ja, und dann will man Verschärfungen, was die Konservativen gern mögen, ja, oder der Neoliberalismus gern mag, und jetzt regieren die gemeinsam, was ist die Strategie, wie man das den Leuten verkauft, indem man sagt, diese sozialen Transfers, welche auch immer es sind, nicht nur die Mindestsicherung, auch die Familienbeihilfe, alles, kommt Leuten zugute, denen es nicht zusteht. Und wer sind die Leute, denen es angeblich nicht zusteht? Na, das sind die Migranten, es sind dann irgendwelche Tschetschenen und es sind irgendwelche Afghanen. Damit wird sozusagen schon mal ein Klima vergiftet. Die Migranten sind immer diejenigen, die sich etwas krallen, was ihnen nicht zusteht. Damit vergifte ich nicht nur das Klima für den Sozialstaat, sondern auch noch für die Migration. Es gibt aber noch viele andere Thematiken, wo man das dann auch sieht. Ja? Also man kann ja tatsächlich, wie Sie auch sagen, oder muss man auch die Grenzen der Aufnahmefähigkeit, ja, wie soll man Migration steuern, diskutieren. Man kann ja auch zu dem Schluss kommen, wir sind an die Grenze der Aufnahmefähigkeit gelangt und jetzt geht es darum, dass man die, die da sind, ordentlich integriert. Ja, könnte man ja vernünftigerweise zu dieser Position kommen.
Eine tolle
Politik, wie sie in Österreich gemacht hat, verhindert aber immer die Integration, indem sie den Leuten sagt, ihr sollt hier gar nicht sein, indem sie sie schlecht macht, indem sie sie gar nicht aufnimmt, indem sie auch Integrationsmaßnahmen wegkattet. Ja?
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Röder, dann bemängeln Sie ja auch, dass diese Diskussion quasi nicht geführt werden darf, die Frage, ob diese Grenze erreicht ist.
Zunächst einmal würde ich feststellen, dass die Diskussion jedenfalls in Deutschland kaum vernünftig geführt überhaupt wird. Und um diese Diskussion zu führen, ist es erstmal wichtig, dass man Asyl und Migration begrifflich und sachlich voneinander trennt. Natürlich, die Logik des Asyls kennt keine Obergrenze, außer der, dass man sagt, über das, was ein Staat leisten kann, hinaus geht es nicht. Aber an dem Punkt sind wir, wenn ich nach Jordanien schaue, auch in Deutschland noch nicht. Aber Asyl ist das eine und das hat seine eigene Logik und Zuwanderung hat eine ganz andere Logik. Die Logik des Asyls geht vom Schutzbedürfnis des Asylbewerbers aus, während die Logik der Zuwanderung in erheblichem Maße von den Bedürfnissen der aufnehmenden Gesellschaft ausgeht. Das sind zwei ganz unterschiedliche Logiken, die man ganz unterschiedlich adressieren müsste. Aber wir haben nicht nur in Deutschland das Problem, dass allein schon diese Diskussion völlig durcheinander geht. Das heißt, wir haben eine dysfunktionale Diskussionslage. Wir haben zugleich eine Politik, die nicht in der Lage gewesen ist, hier nachvollziehbare, klare Regeln auch politisch umzusetzen. Und zugleich diese Moralisierung der Diskussion an beiden Rändern. Wir haben den einen genannt und der andere ist die Vorstellung der No Borders, No Nations Fraktion, die ein Recht auf grenzenlose Wanderung vertritt. Was wir in dem Zusammenhang brauchen, würde ich mit Herrn Miesig ganz übereinstimmen, ist zunächst einmal eine strukturierte Debatte, die auch moralisch abrüstet und die Probleme zunächst einmal mit Maß und Mitte vernünftig adressiert und zu pragmatischen Lösungen kommt. Das wäre möglich, wenn man so eine Debatte strukturiert führen würde.
Aber damit wir auch ein bisschen in Meinungsverschiedenheiten kommen, also ich halte es für eine Falle zu sagen, der Rechtspopulismus wird stark und es gelingt ihm, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, weil die demokratische Mitte oder die demokratischen Parteien solche Debatten nicht führen. Der Rechtspopulismus hetzt die Menschen gegeneinander auf, weil er die Menschen gegeneinander aufhetzen will. Ja? Und der wird das suchen und finden. Und natürlich kann es sein, dass ihm bestimmte Umstände, aber ich halte diesen Umstand gar nicht für den zentralen, dabei positiv unterstützen. Ja? Der Umstand eher, dass du ein Abkoppelungsgefühl aller Eliten hast, ja? Und sozusagen die normalen, einfachen Leute das Gefühl haben, keiner vertritt mir eigentlich mehr, ja? Ist natürlich viel mehr Wasser auf den Mühlen des Rechtspopulismus als Sachfragen der einen oder anderen
Art. Da bin ich ganz Ihrer Meinung und es gibt ja auch sozialwissenschaftliche, demoskopische Untersuchungen, die sagen, die Migrationsfrage ist der Auslöser von diesen Bewegungen und nicht die Ursache von diesen Bewegungen. Was mich persönlich aber mindestens ebenso sehr umtreibt, ist eben die Frage, wie geht eine pluralistische, demokratische Mitte mit diesen Herausforderungen um? Und wenn ich die Migrationsfrage als ein Beispiel, als ein Exemplar Gegenstand dieser Debatten ansehe, dann treibt es mich um, dass in der demokratischen Mitte im Grunde die demokratische Mitte wie das Kaninchen vor der Schlange steht und nicht in der Lage ist, mit, nochmal Timothy Garton-Esch zitiert, mit robuster Zivilität Argumente auszutauschen und eine offensive, demokratische, pluralistische Mitte zu vertreten.
Ja gut, aber das können Sie sich nur in Deutschland überlegen, wo die demokratische Mitte regiert und Sie haben eine rechtspopulistische Opposition. Wenn du aus Österreich oder aus Ungarn kommst, wo die regieren, überlegst du dir etwas ganz was anderes, nämlich wie du die wieder los wirst.
Herausforderung von rechts außen, darüber reden wir hier heute im Wortwechsel. Was macht den Populismus attraktiv? Wir senden von der Buchmesse in Leipzig, was unschwer zu hören ist. Mit Dr. Christina Morina, Historikerin, Professor Andreas Röder ist bei uns, Historiker auch er, an der Universität in Mainz und Robert Miesig, Journalist und Autor aus Österreich. Wir haben jetzt gerade darüber geredet eigentlich, ob die Begrenzung von Migration Ursache, Ziel oder nur Mittel der Populisten ist. wenn ich sie richtig verstehe. Also im Sinne von, das ist ein Vehikel, über das man sich formuliert und zu dem eigentlichen Ziel kommt. Frau Morina, wie würden Sie das sehen?
Also ich bin ja nun nicht wirklich eine Expertin, was die Programmatik der AfD angeht, die schwer, der Populisten angeht, die schwer genug zu durchschauen ist, weil sie nämlich sehr widersprüchlich ist. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die Migration nicht das einzige Thema ist, mit dem die punkten, sondern es geht weit darüber hinaus, dass die AfD in einer merkwürdigen Allianz, also zwischen konservativ-bürgerlichen Kräften, neoliberalen Kräften, Eurokritikern und sehr basisdemokratisch bewegten, völkisch ausgerichteten Strömungen, nicht nur, aber insbesondere in Ostdeutschland geworden ist. Eine Partei, die sozial- und wirtschaftspolitisch eine vollkommen unausgegorene Programmatik vertritt, die in den Landesverbänden wirklich enorm auseinandergeht. Und es ist insgesamt also ein sehr diffuses Bild, was weit über die Migrationsfrage hinaus eben offenbar nun in Deutschland anno 2019 rechts von der Union dauerhaft eine sechste Partei im Bundestag etabliert hat. Und so wie das im Moment aussieht, diese Partei so schnell eben auch nicht wieder weg sein wird, sondern die Prozente, die Umfragen, die Zustimmung zur Partei sind nach wie vor hoch. Ich lehre in den Niederlanden, weil wir auch immer Zuversicht verbreiten müssen, denke ich, und uns die Informationen auch so wählen sollten, dass wir das auch wahrnehmen, was Zuversicht erlaubt. Da ist es so, dass die Auseinandersetzung um den Brexit und das, was die Folge eines Referendums, ist kein vermeintliches Referendum, aber es ist ein sehr fragwürdiges Referendum gewesen, was damals 2016 in Großbritannien durchgeführt worden ist. Dieses ganze Chaos um diese Entscheidung herum führt zum Beispiel in den Niederlanden dazu, dass die Zustimmung zu Europa so hoch ist wie hier seit einem Jahrzehnt nicht mehr. 72% wollen in der EU verbleiben. Was ich damit sagen will, ist, dass sich manche dieser Probleme und Zuspitzungen eben auch relativieren, wenn hier und dort auch die Folgen des Ganzen jetzt also sichtbarer sind als noch vor 2-3 Jahren, insbesondere im Jahr der Bundestagswahl.
Sie haben gerade von der AfD gesprochen und ostdeutschen Landesverbänden. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass die Verschärfung des Rechtskurses der AfD vorangetrieben wird, oft von ostdeutschen Landesverbänden. Was schließen Sie daraus? Was ist Ihre These dazu?
Wir versuchen das zu rekonstruieren, wie die AfD, die ja in Bad Ursel als Professorenpartei im Anti-Euro- und Anti-Merkel-Kurs sozusagen gegründet worden ist, die dann 2013 schon, die 2014 ins EU-Parlament eingezogen ist, aber eben bundesweit noch keine Rolle gespielt hat. Man kann dann aber sehen, wie die AfD langsam in den ostdeutschen Landesverbänden im Grunde die neue Regionalvertretung Ostdeutschlands wird. Das, was die Linke und die PDS lange war, sozusagen die CSU des Ostens, das hat die AfD über eine Mobilisierung, die sehr erfolgreich an das Wir sind das Volk der 89er Revolution anknüpft. Und zwar nicht nur in einem sozusagen instrumentalisierenden Sinne, sondern in einem tatsächlich dieses Mitwirkungsversprechen, was damals die Leute auf die Straße getrieben hat, was ihnen gezeigt hat, welche Macht sie haben, wenn sie mutig, zivilcouragiert gegen eine Übermacht auf die Straße gehen. Damit war eine Hoffnung auf Mitwirkung verbunden, die eben eine große Minderheit in Ostdeutschland, hier in Leipzig braucht man davon nicht schweigen, nicht verwirklicht gesehen hat, weil die repräsentative Demokratie auf eine sehr besondere, andere, oft komplexe, langwierige Art und Weise funktioniert. Und die AfD hat es verstanden, mit Leuten, die in den Osten gegangen sind, wie Kubitschek, Höcke, nicht nur, aber auch Leute, die aus dem alten rechtskonservativen Raum kommen, die hierher gekommen sind, die genuin verstehen, diese Gefühlslagen und Frustrationspotenziale auf den Punkt zu bringen und in diesem auch eine Stimme zu geben. Und das ist, geht also weit über Rassismus hinaus. Es ist lange nicht Rassismus pur. Da ist oft auch Rassismus gar kein Hauptantrieb. Die Leute tolerieren das einfach, dass es so eine Art Rassismus damit einhergeht. Dieses Völkische hat eben auch was mit dem Demos zu tun, mit dem Versprechen als Volk Mitsprache zu haben.
Ich hätte eine Frage, die ich gerne Frau Morina und Herrn Misik fragen würde. Denn wir erleben populistische Bewegungen in ganz Europa, aber ja doch im deutlich stärkeren Maße und in besonderer Ausprägung in allen postkommunistischen Staaten. Wenn wir von Polen und Ungarn sprechen, von Bulgarien und Rumänien meinethalb, aber eben auch von den neuen Ländern in Deutschland, dann sind das eben alles die postkommunistischen Gesellschaften. Würden Sie sagen, dass diese besondere Geschichte als postkommunistische Gesellschaft auch eine besondere Auswirkung auf die populistischen Ausprägungen in Europa hat?
Naja, ich glaube, dass jeder Populismus seine eigene Geschichte hat und dass er damit auch die Geschichte seiner nationalen oder regionalen Kultur hat. Und natürlich hast du hier in den ehemaligen Warschauer Paktstaaten vor 30 Jahren einen Zusammenbruch jeder institutioneller Ordnung, aber auch einen Zusammenbruch von allen Traditionen, kann man fast sagen, ja, und fast allen Autoritäten gehabt. Damit wurde das gesamte politische Spektrum fluider und damit hat mehr eine Möglichkeit gehabt. Aber wir haben etwas Ähnliches natürlich auch zum Beispiel in Italien gesehen, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, der Zusammenbruch der traditionellen italienischen des politischen Systems, diese Zweiteilung aus kommunistischer Partei und Demokratia Christiana, aus der ja auch ein Konservativismus entstanden ist, der eigentlich schon zur Hälfte im Populismus steckte, wenn wir an Berlusconi denken. Das heißt, solche Zusammenbrüche etablierter politischer Systeme, wenn sie dann auch einhergehen, auch mit dem Zusammenbruch von allen Gewissheiten, auch moralischen Gewissheiten, sind natürlich auch so populistische Momente, die sie zum Aufstieg solcher Parteien führen können. Also ich glaube, dass es überall, wo so etwas passiert, passieren kann, dass es jetzt nicht unbedingt etwas spezifisch Östliches ist, sondern etwas, was mit Systemwechseln zu tun hat.
Frau Morina.
Ich würde vielleicht hinzufügen, sozusagen meine genuine Perspektive ist natürlich die Deutsch-Deutsche und ich würde ungern sozusagen das Ostdeutsche herausschälen aus dem deutsch-deutschen Geschichtsraum und diesen neuen Kontext aufmachen und es dahin schieben. Gleichwohl ist die Frage sehr berechtigt und sehr gut. Und so jemand wie Ivan Krastev hat darauf hingewiesen, dass 89, 90 eben ein Befreiungsmoment auf verschiedene Art und Weise war. Und während wir im Westen dachten, nun hat die liberale Demokratie den Sieg errungen, nicht im Sinne vom Ende der Geschichte, sondern eben vom guten Ausgang einer Geschichte. Und damit ist verbunden ein Zusammenwachsen in Europa, in dem die Nation und Nationalismus immer weniger eine Rolle gespielt, weil man eben multilateral Probleme globaler Natur löst. In Osteuropa hat aber eben die Befreiung auch die Befreiung zur Autonomie, zur nationalen Selbstbestimmung gebracht, zu einem sich rückbesinnen, endlich frei von Fremdherrschaft. Das ist eine Erfahrungswelt, die viel zu wenig eine Rolle spielt, oft in europäischen Diskursen und Diskussionen. Da hilft eben auch nicht nur die Verdammung der orbanischen Perspektive, glaube ich, weil man muss das zum Verständnis dessen, was dort abläuft, auch in Polen, eben hinzudenken, dass eine Freiheit, ein Selbstbestimmungsrecht eben auch die Freiheit einschließt, sich zu nationaler Selbstbestimmung zu bekennen und im Zweifelsfalle auch zur völkischen. Dass wir das für falsch halten, ist was anderes. Aber ich glaube, es gehört zu, also jetzt dieser doofe Spruch, aber es gehört zur Ehrlichkeit der Auseinandersetzung sozusagen hinzu, wahrzunehmen, dass Ost- und Westeuropa, so wie es eben auch auf der deutsch-deutschen Ebene, viel komplexer ist. Und eben nicht ausreicht, nur zu dämonisieren und zu verurteilen. So ist es auch im europäischen Raum. Sicher ein besonderer Kontext, der postkommunistische.
Darf ich noch einen Gedanken hinzugeben? Es gibt vielleicht sogar auch so etwas wie eine narzisstische Kränkung. Ja? So wie es im deutsch-deutschen Verhältnis circa die Botschaft war, okay, ihr habt euch jetzt uns angeschlossen, ihr braucht eigentlich gar nichts mehr tun, außer so werden wie wir. Also den zivilisatorischen Stand, den wir schon erreicht haben, müsst ihr einfach nur noch nachhoppeln. Genau das Gleiche hat man ja in Wirklichkeit in der Europäischen Union gehabt, indem man gesagt hat, sozusagen diese neue östliche Peripherie, naja, muss ich noch ein bisschen modernisieren, bis sie so toll sind wie wir. Dass das sozusagen als narzisstische Kränkung daherkommt und so gewissermaßen auch eine Quelle von Nationalismus sein kann. Na, wir wollen aber so, wie wir sind und sind deswegen jetzt gegen euch. Das ist völlig klar. Ich glaube nur, dass all diese Erklärungen nie populistische Verhetzer, und ich nenne sie jetzt mal so, exkulpieren. Ja, natürlich kann ich erklären, woher die Quellen kommen, die sie ausnützen. Aber jeder, der sich dafür entscheidet, für kleinliche politische Vorteile solche Stimmungen auszunützen, der entscheidet sich dafür, es zu tun.
Kommen wir nochmal zu Populismus zum Beispiel in Deutschland und zur Frage, warum ist er so attraktiv, dass er heute unsere Frage hier im Wortwechsel. Sie zitieren in Ihrem Buch, Herr Misik, eine Studie vom Berliner Progressiven Zentrum. Da sind Menschen gefragt worden, besonders in Vierteln, die viel AfD wählen. Und sie sagen, also das Ergebnis dieser Studie ist, dass der Islam, genauso wie Ausländer, gar nicht so das wichtigste Thema sind, sondern es geht um Verlust von sozialen Netzwerken, Gefühl des Verlassenseins. Sie, Herr Röder, schreiben in Ihrem Buch von Politik des Gehörtwerdens, dass das fehlt. Ist das vielleicht die wichtigste Grundlage dafür?
Also ich maße mir gar nicht an, die wichtigste Grundlage zu benennen. Wir alle stochern, was diese populistischen Bewegungen angeht und ihre Gründe im Nebel. Die einen sagen, mit ernstzunehmenden Gründen. Es sind vor allen Dingen soziale Ursachen, zunehmende soziale Ungleichheit. Die anderen sagen, es sind eher politisch-kulturelle Gründe, die dafür eine entscheidende Rolle spielen. Und ich finde, alles, was an Begründungen für diese populistischen Bewegungen genannt wird, ist zum Teil überzeugend, vollständig auch nicht. Und es ist zum Teil eben auch sehr unterschiedlich. Also da maße ich mir tatsächlich keine wirklich fixe Meinung an. Für mich viel entscheidender ist die Frage, wie eine pluralistische, demokratische Mitte mit diesen populistischen Herausforderungen umgeht. Und ich glaube, dafür ist es allerhöchste Zeit, diese Fragen zu adressieren.
Wie ist denn, Herr Miesig, die österreichische Mitte umgegangen, bevor die Populisten in die Regierung kamen?
Erstens mal muss man eben auch noch relativierend zu dem, was wir vorher gesagt haben, auch sagen, dass wir zum Beispiel in Österreich seit 30 Jahren eine starke rechtspopulistische Kraft haben, die schon im Jahr 1999 27% erreicht hat. Und wir sind weder Osteuropa noch haben wir einen Zusammenbruch des politischen Systems erlebt. Also es kann offensichtlich nicht die einzige Quelle sein. Und angesichts dieser Situation hat natürlich eine Zeit lang hat man die unter Quarantäne gestellt und hat gesagt, also die dürfen nie regieren. Und gleichzeitig hat man nur mehr als rechnerische Möglichkeit eine große Koalition gehabt, die ohne die regieren konnte. Ja. Dann darauf immer wieder ein Versuch der konservativen ÖVP, mit denen auszubrechen aus der großen Koalition. Das Problem ist nur, dass die ÖVP immer und jetzt besonders in den letzten 3 Jahren sich bei diesen Operationen eigentlich den Thematiken und den Haltungen des Rechtspopulismus angeglichen hat. Ja? Du hast sogar, da sie beide dann so drum konkurrieren, wer ist gewissermaßen der bessere Abholer dieser Stimmungen, hast du einen Aufschaukelungszusammenhang und einen Wettbewerb dieser beiden Parteien, wer eigentlich der größere Fiesling und der größere Aufhusser der Menschen gegeneinander
ist. Aber das ist doch dann die interessante Frage, die auch immer wieder diskutiert wird, auch in der CDU-CSU, wie sehr annähern, wie sehr diese Themen aufnehmen, wie sehr sich abgrenzen.
Und das ist die eigentliche Herausforderung einer Gratwanderung, das ist auch die eigentliche Herausforderung politischer Kunst. Wir können das ja auch politisch, historisch beobachten an der Frage des Asylkompromisses von 1992. Denn Sie können sagen, durch den sogenannten Asylkompromiss, die Veränderung des Artikels 16a des Grundgesetzes, ist es damals gelungen, die aufkommenden Republikaner politisch wieder zurückzudrängen. Aber die Kunst ist natürlich immer die, auf der einen Seite die Probleme zu adressieren, der zunehmenden Asylbewerberzahlen in den frühen 90er Jahren, ebenso haben wir ein ähnliches Problem seit 2015 wieder, das Problem so zu adressieren, dass es politisch eingehegt wird, dass es auf rechtsstaatlicher Art und Weise politisch gelöst wird, ohne damit eben diese Grundlage zu verlassen, ohne sich den populistischen Kritikern anzuverwandeln oder anzugleichen. Ich glaube, diese Gratwanderung ist die eigentliche politische Herausforderung, in diesem Fall in Deutschland in erster Linie für die Unionsparteien.
Frau Morina, in Ihrem Buch, da versuchen Sie ja auch quasi die Geschichte noch mal neu zu betrachten, die nach 45 und zu sagen, es ist nicht nur eine Geschichte von politischen Erfolgen sozusagen, aber welche praktischen Dinge ziehen Sie daraus, um zu sagen, wie kann man damit umgehen mit den Phänomenen, die wir heute erleben?
Ja, in der Tat ist es vielleicht auch ein bisschen ein Selbstgespräch, was wir da führen an uns Zeithistoriker, die doch seit Ende der 80er Jahre, dann an vielen den 90er Jahren eben dazu geneigt haben, die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, der Demokratisierung Deutschlands als eine fast ausschließlich positive Erfolgsgeschichte zu erzählen. Und merkwürdigerweise spielt in diesen Gesamtdarstellungen der ostdeutsche Teil, der spielt natürlich eine Rolle, aber der dämpft das nicht oder der führt nicht zu einem gesonderten, nochmal neuen Nachdenken darüber, sondern es ist als Erfolgsgeschichte gesehen worden. Und das ist es ja auch zu einem Großteil. Ich bin überzeugt davon, dass wir in einem sehr gestärkten, zivilgesellschaftlich gesunden Gemeinwesen leben, das sich aber in den letzten Jahren zunehmend selber fragen muss, sind wir das noch? Sind wir stark genug? Ist es wirklich notwendig, die Minderheitenschutzdiskurse, die wir geführt haben, neu zu verteidigen? Sind es nicht Selbstverständlichkeiten, auf die wir uns inzwischen verständigt haben? Ist es nicht inzwischen selbstverständlich, dass die Zugehörigkeit zu diesem Lande eben durch Rechte und Pflichten und Staatsbürgerschaft und nicht durch Abstammung und Hautfarbe oder was auch immer Deutsch sein kann, bestimmt wird? Das sind ja offenbar Dinge, die wieder zur Debatte stehen. Bis hin zur Frage, gehört nicht die Einsicht, dass eine kritische Sicht auf unsere Vergangenheit, nämlich die NS-Geschichte, fundamental mit zu unserem Selbstverständnis, was sich noch in den 90ern am Holocaust-Mahnmal sozusagen ikonografisch ja geäußert hat und seither dort so steht. Das steht ja in gewisser Weise zur Disposition und man kann das eben auch als eine positive, eine demokratiebelebende Entwicklung sehen, denn am Ende ist das harte Arbeit. Es ist, gehört immer wieder dazu, das neu zu denken, auch ein Erinnerungskonsens, im weitesten Sinne ein pluraler Konsens, ist etwas, der sich immer wieder neu herausschälen muss. Den muss jede Generation auf neu wieder sich aneignen auch und dafür streiten und in, sicher in einer sich verändernden Gesellschaft, wo sehr viele Menschen leben, die über Generationen eben nicht mehr verbunden sind mit dieser Geschichte, sondern die ganz andere Perspektiven hinzubringen. Und da sind wir vielleicht auch tendenziell ein bisschen zu sehr mit der Vergangenheit beschäftigt und zu wenig mit der Frage nach einer Zukunft dieser Erinnerung. Das ist aber eine Aufgabe, die man proaktiv, die man nicht nur defensiv, sondern eben offensiv angehen sollte. Und da ist unser Plädoyer, dass wir ganz bescheiden am Ende sind wir ja keine, wir schlagen keine Lösung vor, wir haben auch keine Rezepte. Wir erinnern daran, dass die Bonner Republik eine gesunde Dosis an Pragmatismus und Unaufgeregtheit hatte, auch eine Zurückhaltung, eine Bescheidenheit, die ihr eine innere Stärke und Souveränität verliehen hat. Das sind auch Werte, glaube ich, die nach wie vor das Ansehen Deutschlands in der Welt begründen. Daran sollte man vielleicht ab und an erinnern, wenn die nächste Sau durchs Dorf gejagt wird auf Deutsch, wo also immer diese Debatten sich wieder auf diese übliche Zuspitzung und die Reaktion auf die Zuspitzung davon mehr verabschieden. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Rodder, dass man sich sachorientiert diesen Auseinandersetzungen ernsthaft eben widmet.
Herr Miesig, Sie beobachten ja von Österreich aus durchaus auch die deutsche Diskussionslinie. Wie empfinden Sie das? Wie wird hier diskutiert?
Naja, in Wirklichkeit werden die gleichen Thematiken wie überall diskutiert, nur in Deutschland noch auf sehr viel zivilisiertere Art und Weise. Das muss man ja mit großer Freude sagen. Du hast auch eine völlig andere Medienstruktur, als das zum Beispiel in Österreich hast und so weiter und so fort. Ich glaube nur, dass wir ein Thema noch überhaupt nicht angeschnitten haben, das wahnsinnig wichtig ist im Zusammenhang mit dem Rechtspopulismus. Das ist natürlich sind ökonomische und soziale Fragen. Ja? Und da geht es nicht nur darum, wie man etwas diskutiert, ob man jetzt gut diskutiert, wie es weitergehen soll, sondern da geht es darum, dass es reale ökonomische, materielle Sicherheitsverbesserungen, also einkommensmaterielle Verbesserungen und auch soziale Sicherheit für eine breite Mehrheit der Bevölkerung braucht. Ja? Und wenn wir einen Teil der Bevölkerung haben, die Einkommensstagnation, Einkommensverlust, Leben in prekären Verhältnissen, Leben in herunterkommenden Stadtvierteln, den Verlust von funktionierender Infrastruktur, den Verlust auch von Zukunftsvertrauen im Sinne von, es ist jetzt vielleicht nicht so super, aber es wird in 3, 4, 5 Jahren besser sein, ja? Aufgrund von Politik und vernünftiger Wirtschaftspolitik. Ja? Wenn die das verloren hat, dann sind die natürlich ein gefundenes Fressen für die Rechtspopulismus aus zwei Gründen.
Ja, wobei
einerseits sozusagen diese ökonomischen Fragen adressieren, aber gleichzeitig, wenn dann sich so ein Klima einschleicht, es wird eh nicht mehr besser und jeder muss auf sich selbst schauen. Ja? Und damit alle ein Kampf jeder gegen jeden ist, dann kann die Leute leichter aufeinander aufhetzen.
Ich wollte gerade sagen, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass jetzt kein sehr soziales System ist, in dem die schlechter verdienenden Österreicher gerade leben in ihrer Regierung.
Ja, und wenn die dann das Gefühl haben, sie sind in einer Konkurrenz mit hinzukommenden Migranten im unteren Segment des Arbeitsmarktes oder zum Beispiel auch am Wohnungsmarkt oder in einer Konkurrenz um sozialstaatliche Transfers, dann liegen die ja nicht völlig falsch. Ich würde jetzt sagen, es ist falsch, dass sie sich die falschen Feinde suchen, dass sie sagen, es gibt ein Problem, ja, und warum soll ich in meinem Viertel das ausbaden, ihr Bobos in den schicken Innenstadtbezirken müsst das eh nicht ausbaden, das ist nicht ganz falsch, ich kann jetzt zu denen hingehen und sagen, denkt's anders, ja, ich muss diese Probleme adressieren.
Ja, Probleme adressieren ist immer richtig, wobei ich in dieser Hinsicht wahlweise skeptisch oder auch etwas ratlos bin, muss ich sagen. Denn wenn ich auf die sozialstatistischen Daten schaue und jetzt jedenfalls mal von Deutschland ausgehe, ist die soziale Ungleichheit, sind die sozialen Probleme, ist soziale Perspektivlosigkeit vor 14 Jahren auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise, auf dem Höhepunkt der Arbeitslosigkeit in Deutschland viel höher gewesen, als das heute der Fall ist. Die sozialstrukturelle Entwicklung in Deutschland, was die makroökonomischen Radendaten angeht, ist grundsätzlich deutlich besser geworden. Wir erleben jetzt in Deutschland auch deutliche Gehaltszuwächse. Also rein von den makroökonomischen Daten her stimmt es eigentlich nicht. Ich will damit die Probleme nicht kleinreden, aber es ist etwas, was mich irritiert. Und zugleich, weil Sie zu Recht vom Zukunftsvertrauen sprachen, wenn Sie einmal auf die demografische Entwicklung in Deutschland schauen, ist auch eine der Konsequenzen, die man ziehen muss, wer hat eigentlich jemals bessere Zukunftschancen gehabt als meine Kinder von heute? angesichts der demografischen Entwicklung. Gut ausgebildete Kinder, die heute Abitur machen, haben viel bessere Zukunftschancen als jemand, der 1970 geboren worden ist. Aber das ist eigentümlicherweise ein Thema, das überhaupt nicht adressiert wird. Ich will nochmal sagen, ich will die Probleme nicht kleinreden, aber auf der anderen Seite gibt es so eine ganz eigentümliche Diskrepanz zwischen den ökonomischen, zumindest den makroökonomischen Daten und dem, was so insgesamt empfunden wird.
Der gefühlten Krisenstimmung sozusagen.
Ich bin aber nicht sicher, ob das so stimmt. Also natürlich haben Sie recht, ja, wir leben hier jetzt nicht in rauchenden Ruinen und es gibt, ist eines der reichsten und wohlhabendsten Länder der Welt. Nur zu sagen, die heutige Generation hat es leichter am Arbeitsmarkt als zum Beispiel unsere Kohorte, die sagen wir mal Anfang der 90er Jahre auf den Arbeitsmarkt eingetreten ist, das würde ich bestreiten.
Aber Herr Miesig, alleine aus rein zahlenmäßigen Gründen, Sie sind glaube ich 1966 geboren, ich 67, wir sind alle in die ganz geburtenstarken Jahrgänge reingefahren und haben uns da am Arbeitsmarkt behaupten müssen. Meine Kinder sind 1995, 99 und 2002 geboren mit einer guten Ausbildung, die vorausgesetzt tatsächlich erleben sie doch heute, dass deren Jobperspektiven vor allen Dingen im hochqualifizierten Bereich tatsächlich deutlich besser sind. Ich will damit die Dinge nicht schönreden, ich will nur sagen, dass es Chancen gibt.
Also ich war nicht 4 Jahre lang unbezahlter Praktikant, sondern 2 Wochen.
Ich komme nochmal zum Anfang unserer Sendung zurück. Da haben Sie alle gesagt, wir wollen keine Alarmstimmung verbreiten. Trotzdem nochmal zum Abschluss zu der Frage, wie groß ist die Gefahr, die uns droht von diesen populistischen Parteien? Denn Sie alle schreiben in Ihren Büchern, Sie, Herr Röder, ernste Gefahr für die parlamentarische Demokratie. Sie, Frau Morina, Demokratie als Staats- und Lebensform in Deutschland steht vor den größten Herausforderungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und Sie, Herr Miesig, überschreiben Kapitel 4 mit Alles kann passieren. Eine Demokratie verteidigt man am einfachsten, solange es sie noch gibt. Das klingt dann schon alarmistisch.
Naja, es ist gar nicht so alarmistisch, sondern eigentlich logisch, dass man sie am leichtesten dann verteidigt, solange es sie noch gibt. Alarmistisch ist allenfalls die Insinuierung, dass es sein könnte, dass es sie nicht mehr gibt. Was ich jetzt sehe, ist, dass es nicht diesen Zustand Demokratie, nicht Demokratie gibt, sondern das schleichende Aushöhlen von Demokratie, das schleichende Aushöhlen von Pluralismus, das schleichende Diskreditieren von Opposition und anderen Meinungen, wie wir sie in Ungarn erleben. Also in Ungarn gibt es da schon eine Geschichte, ja? Und die kritischen Künstler werden finanziell ausgetrocknet und die Medien werden an Gangelband genommen, Oligarchen kaufen sie auf und so weiter und so fort. Und am Ende hast du eine Gleichschaltung, obwohl die Institutionen mehr oder weniger noch formal richtig funktionieren.
Also sagen einfach mehr Aufmerksamkeit, bevor es schwierig wird, Herr Röder. Wie groß sehen Sie Gefahr zurzeit?
Also wenn ich als Historiker eines aus der Geschichte meine gelernt zu haben, dann ist es, dass die Geschichte offen ist. Und wir machen immer und immer wieder denselben Fehler, dass wir aus den unmittelbaren Erfahrungen unserer jüngsten Vergangenheit die Prognose der Zukunft ableiten. Und so hat man 1990 aus den Erfahrungen des Endes des Ost-West-Konflikts die Hoffnung oder die Erwartung eines Zeitalters von Demokratie, Wohlstand und Frieden abgeleitet. Francis Fukuyamas Ende der Geschichte, von dem wir heute sehen, oh, das ist so nicht eingetreten. Wir sind aber gerade dabei, denselben Fehler zu machen, wenn wir die Erfahrung der letzten Jahre jetzt 1:1 als Prognose auf die Zukunft hochrechnen. Was ich sagen würde, und das ist eine so ebenso allgemeine wie aber fundamental politische Einsicht, ist, die Geschichte ist offen. Und es kann sein, dass wir in 10 Jahren wieder völlig entspannt hier sitzen und sich Probleme gelöst haben. Aber es ist eben genauso möglich, dass sich die Probleme auch weiter verschärfen. Und insofern finde ich die Offenheit, mit allem zu rechnen, Probleme ernst zu nehmen, ohne in Fatalismus, das ist vielleicht noch wichtiger als Alarmismus, ohne in Fatalismus zu verfallen, sie aber ernst zu nehmen und zu adressieren, das ist meine Einsicht aus der historischen Perspektive.
Christina Morina, was ist Ihre Einsicht aus der historischen?
Da bin ich gar nicht groß im Dissens. Ich würde mir auch wünschen, dass wir uns daran erinnern, dass die Demokratisierungsgeschichte eben immer auch eine Geschichte ist, in der die Demokratisierung herausgefordert ist, und zwar auf verschiedene Art und Weise. Und dass gerade im 30. Jahr nach dem friedlichen Ende des Kalten Krieges und im 29. Jahr nach der Wiedervereinigung eben ein innerdeutsches Gespräch in Gang kommt, was sich etwas ernsthafter und etwas gründlicher und etwas kreativer auch mit der Frage beschäftigt, wie liberale, repräsentative Demokratie eigentlich funktionieren sollte in der Zukunft, damit wir alle gemeinsam in der Lage sind, das zu meistern, was ansteht. Und ich glaube, es reicht eben nicht, den Leuten eine Art Gefühlsrhetorik entgegenzuhalten und zu sagen, man muss sie ernst nehmen und wir müssen euch hören und ihr habt gebrochene Biografien. Das reicht nicht. Das nimmt am Ende den Wähler nicht wirklich ernst. Ich glaube, die Leute sind alle wacher und ideenreicher, als man annehmen will. Es gibt das Beispiel Irland, wo über ein Bürgerparlament fundamentale Verfassungsänderungen durchgesetzt worden sind, weil man eben neue Formen gefunden hat, eine Meinungsbildung anzukurbeln in einer zugegebenermaßen kleineren Gesellschaft. Aber auch da müssen sich vorneweg die Großen, die immer noch Volksparteien bleiben wollen, mehr Gedanken machen, glaube ich, als bisher passiert. Und dann ist es ganz in Ihrem Sinne, Herr Rötter, alles offen natürlich und kein Grund zum Kopf in den Sand stecken.
Alarmismus, mehr Gedanken machen und dann natürlich auch handeln. Herausforderung von rechts außen, was macht den Populismus attraktiv? Das war heute unser Thema im Wortwechsel bei Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Christina Morina, sie ist Historikerin, Co-Autorin des Buches Zur rechten Zeit, wieder die Rückkehr des Nationalismus. Professor Andreas Rödder, Historiker, auch eher konservativ, 21.1, eine Agenda für Deutschland heißt sein Buch. Und Robert Miesig, Journalist, Autor aus Österreich, Autor des Buches Herrschaft der Niedertracht. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.